2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
Ja, hallo zurück hier auf dem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Zum EM-Rückblick gestern das zweite Hauptrundenspiel zwischen Deutschland und Norwegen. Deutschland gewinnt 30-28. Christian, wieder mal ein Highlight. Wenn man es zusammenfassen möchte und die Interviews gestern nach dem Spiel sich angeguckt hat, fällt eigentlich nur ein Name. Andy Wolf, wieder überragend. Also man findet gar keine Superlative mehr für die Leistung, die er hier bringt. 22 Paraden und 44%. Die Mannschaft hat sich nochmal bedankt bei ihm, dass Andy der Mannschaft mehrfach den, im wahrsten Sinne des Wortes, Arsch gerettet hat. Wie hast du seine Leistung gesehen?
Ich hätte eigentlich gestern so ein Trinkspiel machen müssen. Immer wenn Andy Wolf eine Parade hält, muss man kurz einen trinken. Das wäre genau richtig gewesen. Das hätte schon gereicht für einen guten Kader heute Morgen.
Oder hätte die erste Halbzeit schon gereicht?
Für die erste Halbzeit hätte es schon gereicht. Hätte man, okay, in der zweiten Halbzeit nehme ich spät, obwohl er nicht spielte. Das wäre dann ausreichend gewesen. Aber wie du gesagt hast, Andy Wolf hat, glaube ich, auch nach dem Spiel die richtigen Worte gefunden. Manche haben gesagt, er wirkt ein bisschen arrogant, er kann sich mehr freuen, aber so wie man, wenn man ihn gehört hat beim Interview, war er eigentlich schon beim nächsten Spiel, ja. Also der war ja schon bei Dänemark im Kopf. Dass es da anders laufen muss, das werden wir später nochmal drauf zurückkommen, aber ja, Andi, überragend. Wir haben ein paar Lücken gefunden, wo man noch Andi noch schlagen kann, aber ja, der Halbrechte, glaube ich, und der Rechtsaußen bei Norwegen, der ist heute verzweifelt.
Ja, die haben schlecht geschlafen, schlecht geträumt. Also das ist wirklich herausragend. Und ich sage mal so, ich sehe das genauso, die Interviews, die er danach gegeben hat. Jeder sieht das unterschiedlich, aber man sieht einfach seine Fokussierung. Ja, er ist jetzt nicht nur glücklich, ich sage mal, über die eigene Leistung und über den zweiten Sieg und dass hier die Tür zum Halbfinale sehr weit offen ist, sondern er weiß schon, dass das nicht ausreicht, um Mannschaften wie Dänemark und Frankreich zu schlagen. Ja, und vielleicht ein Punkt noch, das Thema Abpraller. Ich habe jetzt keine Statistik, wie viel Abpraller entsprechend dann an die norwegischen Hände wieder gefallen sind. Aber auch das darf uns nicht passieren, dass wenn du so überragend hältst, dass so viele Bälle zum Gegner kommen. Du hast nur auch, ich sag mal, viele gute Torhüter hinter dir gehabt und auch da kamen viele Abpraller. Wie siehst du das Thema mit den Abprallern? Ist das Glück? Ist das mental? Wie würdest du das einschätzen?
Naja, eigentlich muss man ja sagen, okay, wenn du schnell nach vorne willst und die erste, zweite Welle schnell gehen willst, dass du sagst, okay, wir riskieren die Abpraller und die Außen gehen möglichst schnell weg. Aber das haben wir ja gestern oder bis jetzt im Turnier auch noch nicht gehabt, dass wir schnelle Mitte spielen oder erste, zweite Welle da richtig Gas geben. So. Und dann muss man natürlich nach dem ersten Abpraller sagen, okay, Jungs, die Außen bleiben hinten, wir brauchen diese Abpraller. Und das ist nicht passiert, ja. Und das sieht man ja auch, finde ich, so ein bisschen, die war zwar an der Abwehr da, aber haben sich quasi auch ein bisschen so auf Andi verlassen, dass er die Bälle hält, ja.
Ja, mit Sicherheit nicht mit Absicht, aber man kann das nur nochmal betonen, dass ein Großteil des Erfolges wirklich bei Andi lag. Am Ende ja trotzdem auch noch ein knappes Ergebnis mit 30-28, was ja gar nicht eigentlich die Leistung widerspiegelt. Auf norwegischer Seite haben wir 14 Paraden gesehen. Auch hier Bergerud in der ersten Halbzeit vor allen Dingen sehr, sehr gut gehalten, aber in Summe nicht zu vergleichen mit der Leistung von Andi. Von daher auch die Kritik, die ich ja ein bisschen geäußert hatte in den Medien, dass wir uns hier nicht immer auf die Leistung verlassen können. Uns ist bewusst, dass das die Mannschaft natürlich nicht bewusst macht. Jeder möchte beste Leistung bringen, aber man muss ja schnellstmöglich analysieren, woran es liegt, um im Endeffekt gerade im Angriff zu einer höheren Effektivität zu kommen, weil auch hier wird die Qualität gerade bei den Dänen und bei den Franzosen deutlich größer werden. Lass uns vielleicht nochmal...
Ich habe noch eine Statistik. Andi, Platz 1 bei den Torhütern mit 57 Paraden und 34,6 gehaltenen Bällen. Und dann kommt schon Bergerud mit 10 gehaltenen Bällen weniger auf Platz 2. Also wirklich kann man sagen, das war Torhüter-Duell gestern.
Ja.
Dass wir doch für uns entscheiden konnten, da Andi ein paar Paraden mehr hatte. Aber wir haben auch analysiert, dass ich jetzt den jungen Halbrechten Anderson quasi Andy, glaube ich, zur Verzweiflung gebracht hat, wenn er so durchgesprungen ist. Und du weißt ja, wie das ist. Normal stehen Torhüter so auf der Linie oder ein bisschen davor. Also Andy ist wirklich provokativ auf 4 Meter rausgekommen und der konnte ihm eigentlich nur noch auf den Körper und auf die Hand schießen, ja. Das war ja fast unmöglich, da vorbeizukommen. Und dann habe ich noch gesagt, ich kenne das ja auch von früher, ja. Wenn man mal so 2 verworfen hat beim Torhüter, dann will man eigentlich noch fester und noch genauer werfen. Und dann funktioniert es hier oben ein bisschen weniger und dann haut man da noch mehr drauf, anstatt einfach mal den Kopf einzuschalten. Mit dem einfachen Dreher oder Heber wäre man da natürlich viel weiter gekommen. Und das hat man dann auch am Ende gesehen, dass sie dann versucht haben, so nicht unbedingt hart zu werfen, sondern beim Durchspringen so ein bisschen zu gucken, was macht Andi.
Ja, ich sag mal so, da waren 1-2 Würfe gerade von Rückraum rechts. Ich glaube, da ist ja, wo der Ball die Hand verlässt, ein halber Meter, ja. Also was man hier sagen kann und das, was mir auch an Andis Spiel in den letzten Jahren gefällt, dass er deutlich ruhiger ist, seine Körpergröße deutlich besser einsetzt, hier gut auf dem Wurfarm geht, nicht zu früh die Bewegung macht, sondern ich sag mal wirklich gut sein Positionsspiel korrigiert auf den Wurfarm. Und das weißt du auch, wenn ein Torwart, ich sag mal, in den Köpfen der Spieler mal drinne ist, dann ist egal, was man macht. Dann hat man nicht mehr diese Lockerheit und diese Kreativität. Und Andy hat einfach momentan diese Präsenz, dieses Selbstbewusstsein und triffst du einfach im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen. Also von daher, Andy, ganz wichtig. Lass uns vielleicht noch bei der Abwehr bleiben. Tom Kiesler anhand der Statistik zählt hier zu den besten Abwehrspielern der Liga. Grundsätzlich haben wir eine relativ große Rotation gestern auch gesehen, dass Kiesler jetzt gerade auch nicht im Abwehrzentrum verteidigt hat, sondern eher auf der Halbposition. Kohlbacher und Fischer haben zum Teil auch in der Abwehr gespielt, was ja sonst eher so ein bisschen für einen Bruch des Spieles gilt. Ich finde aber, dass wir hier immer wieder Lösungen gefunden haben, relativ stabil in der Abwehr zu stehen. Siehst du das ähnlich?
Ich glaube auch, diese Abwehrrotation war auch dem geschuldet, dass man natürlich auch am Anfang nicht den richtigen Angriff gefunden hat, ja. Alfred hat versucht, mit Schlurow anzufangen, der die letzten Spiele davor eigentlich ein super gespielt hat und einfache Tore gesorgt hat. Das hat gestern nicht so geklappt. Und dann hat er Köster probiert. Da war gestern auch nicht so, wo man sagt, der hat sein bestes Spiel gemacht. Hat einen Wurf gehabt und den verworfen. Also man hat gesehen, ja, durch die Rotation, die man im Angriff gebraucht hat, muss man natürlich auch die Abwehr umstellen. Dann hat Goller im Angriff die ersten 2 verworfen, was eigentlich auch untypisch für ihn ist, ja. Dann bringt man einen anderen Kreisläufer rein und dann muss man natürlich auch die Abwehrformation umstellen, ja. Und ich glaube, das, ja, Abwehr spielen können wir alle mittlerweile, ja. Also du kannst Kiesler auf halb rechts stellen, dann war Kohlbacher auf halb rechts. Also Abwehr ist nicht das Problem. Ich glaube, momentan ist Angriff das Problem.
Ja.
Dass wir da, ja, die erste 7 finden. Normalerweise sagt man, okay, jetzt zu dem Turnierzeitpunkt musst du eigentlich die erste 7 haben und die muss eigentlich konstant spielen. Und das haben wir momentan nicht. Wir haben Uschins, der die letzten Spiele sehr gut gespielt hat und für viele einfache Tore auch gesorgt hat. Gestern war er am Anfang auch noch nicht so. Und dann kam, als es nicht lief, dann Franz Sempmann hat 3 Tore hintereinander gemacht, ja. Mhm. Das spricht natürlich auch dafür, dass wir die Rotation brauchen und dass wir immer angesprochen haben, dass Alfred alle ins Turnier bringen wollte, ja. Und gestern hat dann Krigic wieder seine Chance bekommen und der hat er dann auch mit 9 Versuchen und 7 Toren, ja, genutzt.
Ja, ich glaube, Marco Krigic hast du angesprochen. Das zeugt natürlich entsprechend auch für ein Selbstbewusstsein und das zeigt, dass innerhalb eines Spieltages sowas entsprechend passieren kann, so ein Wandel von Selbstbewusstsein oder von, sagen wir, etwas Unsicherheit zu Selbstbewusstsein, dass jedoch sehr viel Mentales da ist. Das hat er im Endeffekt auch in einem Interview gesagt. Wir haben ja auch einige Bilder gesehen, wo Rune Dahmke ihm auf die Schulter geklopft hat. Und man sieht ja dann auch an den Reaktionen von Marco Grigic ein freudiges Lächeln, eine Zufriedenheit. Das strahlt natürlich dann auch Selbstbewusstsein aus. Aber wie schnell sowas geht innerhalb eines Spieltages, wie interpretierst du das?
Na, es ist ja auch so, es gibt Mannschaften, die liegen einem mehr als Spieler und es gibt Mannschaften, die liegen halt einem weniger, ja. Klar, gibt es da jetzt, wo du nicht sagen kannst, gegen die spiele ich gar nicht, weil ich da weiß, dass ich eh nicht so gut performe. Aber du hast doch schon andere Deckungsreihen, ja. Und es ist ja auch so, dass, hast du auch gesagt eben, dass sie immer ihn gepusht haben, also Marko Krigic, und ihm, weil sie wussten, dass sie ihn brauchen. Und das hat man ja gestern gesehen, ja. Und da, immer als er rausgekommen ist, dann hat sich jeder mitgefreut, dass Marko dann das erste Tor gemacht hat. Und man muss aber auch sagen, es ist wichtig, glaube ich, auch für ihn gewesen, dass er das, den ersten Wurf gleich trifft, ja. Dass da so ein positiver Effekt eintritt. Und dann waren natürlich auch Dinger dabei, wo du selbst gesagt hast, ja, der ist in der Luft mit Rückenlage, da kannst du eigentlich gar nicht werfen, ja. Und dann kommt auch das Glück dazu, dass Belgorod einen so fangen will und dann ihm noch durchrutscht, ja. Und das Glück gehört dann natürlich auch dazu. Und wenn man sich dann, wenn es dann läuft, dann gehen halt auch solche Dinge rein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, vielleicht abschließend zum gestrigen Spiel. Wie ist deine Gesamteinschätzung und wo siehst du die Punkte, die wir verbessern können? Wir haben jetzt über mentale Dinge gesprochen. Wir haben vielleicht auch noch spielerische Ansätze. Weiß nicht, ob du in dem Bereich irgendwas gesehen hast, wo du sagst, okay, das kann man in relativ kurzer Zeit auch verändern.
Ja, wir haben im Spiel vorher schon gegen die Spanier haben wir gesehen, wenn wir die Bälle bis nach außen bringen, haben wir immer gute Chance gekriegt. Jetzt wurden wir gestern so ein bisschen ja dazu gezwungen, aus dem Rückraum zu werfen, ja, dass wir auch vielleicht Chancen genommen haben, wie Juri Knorr, so Lustwürfe. Ich kenne es ja auch, wie das ist, wenn man denkt, man hat eine gute Chance, aber dann doch plötzlich vier Hände vor ihm auftauchen. Ja, die dürfen wir uns gegen Dänemark auf jeden Fall nicht erlauben. Und man hat auch gestern gesehen, diese immer wellenförmige Kurve. Es lief gut, dann lief es wieder schlecht, dann lief es wieder gut. Also man kann ja mal eine schlechte Phase haben von 10 Minuten, aber dann muss man sich steigern. Und wenn man immer so wellenförmige Kurven drin hat, dann wird es gegen Dänemark auf jeden Fall nicht funktionieren. Und dann werden die uns in der Luft zerreißen. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir auch mal die schnelle Mitte, ja, auch wenn wir zwar Abwehrspielerwechsel haben, ja, Angriff, Abwehr, aber trotzdem müssen wir die schnelle Mitte gehen, sonst das sind einfache Tore und ja, da müssen wir auf jeden Fall aufs Gas drücken morgen.
Auf jeden Fall, du hast jetzt Dänemark schon angesprochen, wollen wir schon auf Dänemark eingehen oder hast du noch rückblickend was vom gestrigen Spiel?
Ja, eigentlich dieses 7-6, was Norwegen gespielt hat gestern.
Ja.
Haben sie sich eigentlich sehr gut darauf eingestellt. Und ich, ja, war auch eine gute Absprache mit Andi, dass er gesagt hat, okay, wenn wir jemanden werfen lassen, dann lassen wir den Rechtsaußen werfen. Ja. Das ist ja immer eine Absprache zwischen der Mannschaft und dem Trainer und auch den Torhütern. Okay, welchen Wurf lassen wir zu? Weil 7-6 kannst du ja nicht alle 7 Feldspieler verteidigen. Ja. Also du musst ja immer, einer ist immer frei. Und da bin ich auch immer dafür, okay, die Kreisläufer lasse ich nicht werfen von 6 Meter, lasse ich einen Rückraumwurf zu oder lasse ich einen Außenwurf zu. Und ich glaube, Andi hat sich dann für den Rechtsaußen entschieden. Und ja, du hast gemerkt, zweite Halbzeit, wie dann die Nerven blank lagen bei Gulliksen auf Rechtsaußen, wo er dann ein Wurf quasi schon aus dem Spiel für draußen angenommen hat und dann reingelaufen ist. Und dann kam auch der Wechsel auf den zweiten Rechtsaußen und der hat es genauso gut gemacht. Also Andi hat auf Außen gesagt, okay, lass sie werfen und da hat er alles zugemacht. Hm. Also das finde ich immer ganz wichtig. Und noch was, wenn ich sehe, dass die Bundesliga-Statistiktrainer immer sagen, unter 60% kannst du kein Spiel gewinnen. Ja? Dann hat man gestern gesehen, dass man auch mit 55% Angriffsquote ein Spiel gewinnen kann. Also an alle Statistiktrainer, brauchst du nur einen guten Torhüter und dann kannst du auch mit 55% Angriffsquote ein Spiel gewinnen.
Also wir trainieren nur für die Torhüter, dass die besser werden, dann reicht auch so eine Angriffsquote. Hast du zufälligerweise auch die Angriffsquote der Norweger da?
Na, die ist natürlich noch schlechter. Die lag, ja, glaube ich, bei 49%. Also dass du mit 49% kein Spiel gewinnst, das dürfte jedem klar sein.
Ja, ist klar. Nee, dann komm, dann lass uns über die Dänen sprechen. Ja, ich glaube, da muss man kein Experte sein, wenn man die Erfolge der Dänen in den letzten Jahren sieht, dass sie hier im eigenen Land natürlich zum absoluten Favoritenkreis zählen. Haben sich aber in diesem Turnier auch nicht schadlos gehalten, haben ja gegen die Portugiesen verloren. Wie würdest du allgemein sie aktuell einschätzen?
Ja, dass dieser Portugiesensieg kann positiv oder auch negativ ausgelegt werden, wie man es möchte, ja. In den Köpfen von den Deutschen sollten drin sein, dass die Dänen auf jeden Fall nicht unschlagbar sind, ja. Dass man gegen Dänen mal gewinnen kann, das dürfte jedem klar sein. Aber natürlich sind die Dänen jetzt gewarnt, ja, dass es jedes Spiel erst gespielt werden muss und dass es kein Selbstläufer wird. Und wenn man, ich glaube, eine Siegesserie von 40 Spielen hat, dann wird man manchmal auch so ein bisschen nachlässig und dann denkt man, das gewinnt man sowieso das Spiel. Und dann passiert genau das, was gegen die Portugiesen passiert ist. Da verliert man natürlich auch mal ein Spiel. Und ich glaube, das sind die Dänen davor gewarnt, dass sie nicht locker in dieses Spiel gehen. Aber ich glaube, ein Länderspiel Deutschland-Dänemark, das ist noch nie locker von der Bühne gegangen.
Ich vermute mal, wir sehen ein Spiel der vielleicht aktuell beiden besten Torhüter. Emil Nielsen bei den Dänen, auch wieder überragende Leistung. Andy Wolf momentan, ich sag mal, in dem Turnier, wie du schon auch gesagt hast, anhand der Statistik der beste Torwart. Was wird in dem Spiel, also dass es hier wieder auf Abwehr und Torhüter kommt, auch das brauchen wir, glaube ich, nicht wiederholen, aber was würdest du sagen, wo muss die deutsche Mannschaft bei den Dänen besonders drauf achten? Wir wissen, dass die Dänen bekannt sind für ihr schnelles Handballspiel, dass der Ball oftmals einfach sehr, sehr schnell von Position zu Position weitergetragen wird, immer wieder die Möglichkeit, freie Positionen gefunden werden, sie sich schwer festmachen lassen, also das Spiel zu unterbinden, das schnelle Spiel ist nicht ganz einfach. Wo würdest du Lösungspunkte sehen, dass die deutsche Mannschaft die Dänen doch auf jeden Fall stark in Bedrängnis bringen kann?
Ich glaube, Andi hat es gestern auch gesagt, die Dänen mögen nicht so gern Härte und das wird, glaube ich, das Mittel sein, der Deutschen mit viel Härte, mit fairer Härte, sage ich jetzt mal.
Natürlich,
die, immer. Die Dänen zu stoppen. Ja. Und du musst den ja, 60 Minuten auf die Finger hauen, alles Mögliche, was erlaubt ist. Ja. Und es geht nur über die Härte in der Abwehr. Und man muss einfach versuchen, ja, Gas zu geben in der ersten, zweiten Welle nach vorne. Ja. Aber dann auch wieder sagen, okay, wir überpacen nicht, was wir auch schon gesehen haben bei den Deutschen, sondern dann, wenn du keine Chance hast, das Tor zu erzielen, wirklich einen ruhigen Aufbau zu machen. Ja. Und ja, wir dürfen uns nicht diese wellenförmige Ups und Downs erlauben, wie die Spiele zuvor, sondern da muss wirklich eine Angriffsleistung weit über 60% kommen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, und ich glaube, wenn man gewinnen will, dann muss morgen alles funktionieren.
Ja, das hat auch Matthias Gitzel im Interview gesagt, dass sie über die Physis der deutschen Mannschaft sich bewusst sind, dass sie auch sehr über das Körperliche kommen und dass sie natürlich ihr schnelles Handballspiel oder ihr schnelles Passspiel aufziehen wollen. Ja, jetzt habe ich Gitzel genannt und Püttlik, die sich ja auch aus vergangenen Zeiten in Dänemark kennen. Vielleicht sind das die beiden, ich sag mal, wichtigsten Angriffsspieler. Wir kennen Gitzel auch aus der Bundesliga. Ich glaube, wir können alle aus der Ferne immer relativ gut analysieren, aber er findet irgendwie immer wieder Lösungen. Was ist dein Ansatz? Du hast jetzt auch mal auf der einen Seite die Physis angesprochen, gegen die wir eine Lösung haben, gegen den dänischen Angriff. Gibt es noch andere taktische Mittel, die du siehst, wie man gegen die beiden, aber dann sagen wir mal, in der Komplexität des dänischen Angriffs agieren kann?
Ja, also ist immer so wieder, ja, wir versuchen so die Halben so weit wie möglich offen zu stehen und die frühzeitig anzunehmen, wenn sie den Ball bekommen, ja. Mhm. Das ist schön, aber da ist trotzdem noch ein Saugstrupp hinten drin, der dann natürlich die Bälle am Kreis fängt und da für ordentlich Wirbel sorgt. Also du kannst als Halbe doch nicht so weit nach vorne gehen, damit dir riesen Lücken entstehen und die Hintenmitte da schwimmen ohne Ende, ja. Was ich für eine gute Lösung halte, was natürlich auch ein anderes Abwehrsystem verlangt, ist eine 5-1-Deckung, dass man dieses schnelle Spiel gar nicht zulässt. Ja, dass man sagt, okay, die Halten dürfen wirbeln, aber dann müssen sie aus dem Anbrellen kommen und wir nehmen den Mittelmann einfach mal weg. Mhm. So, ich weiß nicht, ob das jetzt Alfred trainiert hat oder ob wir den passenden Spieler dafür haben, weil natürlich brauchst du auch so einen Typ wie Dufniak, der immer mal wieder vorgeht, zurückgeht und ich weiß nicht, wer das in der Mannschaft machen könnte oder ob das jetzt schon ein Spieler trainiert hat. So Julian Köster, weißt du?
Ja, das wäre
so ein, der ist schlau genug, der ist groß, der kann die Bälle zwischen halb abfangen, wo du sagst, okay, das wäre so vielleicht ein Typ, ja, der wirklich da, der für Unruhe sorgen könnte. Aber wenn du die Bälle von der Mitte auf die Halbposition kommen und die können in Anlauf den Ball bekommen, ja, und dann noch haben noch drei Schritte und können noch prellen und alles, dann gibst du ihnen zu viele Möglichkeiten. Alfred, 3-2-1-Deckung wäre auch eine Möglichkeit, aber dann wären natürlich auch die Räume wieder größer. Ist halt immer die Frage, was hat die deutsche Mannschaft trainiert in der Abwehr? Haben sie nur die 6-0 oder haben sie noch ein anderes Deckungssystem? Das weiß ich nicht, weil natürlich auch die Zeit, das einzustudieren, ist in der Vereinsmannschaft viel größer. Kannst du immer mal wieder eine halbe Stunde dafür opfern. In der Nationalmannschaft hast du nicht die Zeit dazu, da noch groß die Abwehr zu verändern. Deswegen ist, also du musst die dänische Mannschaft vor Aufgaben stellen. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, wir kommen jetzt nur über die Härte und wir schaffen es, Gitzel und Pütlik zu stoppen durch normale Mittel. Du musst sie immer mal wieder vor eine Aufgabe stellen. Und das, wo ich sage, okay, das wäre als Trainer vielleicht eine Möglichkeit, die ein bisschen vor eine neue Aufgabe zu stellen. Auch wenn es nur 10 Minuten sind oder 5 Minuten sind, einfach um vielleicht diesen Spielfluss zu unterbrechen und die Mannschaft vor eine neue Aufgabe zu stellen.
Vielleicht noch ein Satz zu Nikolaj Jakobsen, der ja auch für den Erfolg der dänischen Nationalmannschaft erfolgreich ist oder verantwortlich ist. Ich kenne ihn noch aus Kieler Zeiten, ein sehr schlauer Handballer, der auch, glaube ich, viel von unserem Trainer damals, Noga Sederusic, mitgenommen hat, was auf der einen Seite die Intensität und Härte und das Verlangen, was ich an meine Mitspieler habe. Vielleicht noch ein Satz zu ihm. Wie schätzt du ihn ein oder inwieweit ist er auch für den Erfolg der dänischen Nationalmannschaft in den letzten Jahren verantwortlich?
Ja, also ich glaube, Nikolaj Jakobsen ist ein großer Teil des Erfolgs, aber natürlich brauchst du natürlich auch den Unterbau und müssen die Spieler rauskommen, ja, dass er mit denen arbeiten kann. Hast du nicht die Spieler dazu, dann kannst du der beste Trainer der Welt sein. Also dieses ganze System Dänemark, wie das aufgebaut ist, das ist ja der eigentliche Erfolg. Und klar bringt Nikolaj diese Lockerheit mit rein, die sie alle haben. Man muss diesen Spaß haben, ja. Klar, wenn ich 40 Spiele hintereinander gewinne als Nationaltrainer, dann kann ich immer Spaß haben, ja. Aber ja, es ist ja so. Also wenn du gewinnst, ist immer lustig, ja.
Alles einfach.
Aber wenn du verlierst, dann wird es erst interessant. Und das zeigt dann, wie gut du bist. Und vielleicht sollten wir einfach auch mal in denen den Spaß nehmen, dass sie sich, dass sie mal aufhören zu lachen auf dem Spielfeld und dass es richtig wehtut morgen.
Christian, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, dass wir denen mal den Spaß nehmen. Vor allen Dingen in dem Spiel, was wir dann morgen sehen. Um 20:30 beginnt das Spiel wieder. Ich freue mich drauf, weil ich bin davon überzeugt, dass die deutsche Mannschaft hier mit viel Spaß in dieses Spiel gehen wird und dass sie den Dänen hier diesen Zahn ziehen wollen, im eigenen Land es so leicht zu haben. Lass uns vielleicht noch einen Ergebnistipp abgeben. Ich glaube, beide Mannschaften werden auf die Tube drücken. Deswegen, auch wenn wir hier gute Abwehrreihen mit den beiden besten Torhütern aktuell haben, glaube ich, dass viele Tore fallen werden. Willst du starten?
Jetzt ein ganz ungewöhnlicher Tipp heute von mir. Ich sage ein 26-26. Okay. Ein Unentschieden. Ich will noch was zu Frankreich sagen. Also ich habe die Franzosen gestern gesehen. Die sind mittlerweile auch im Turnier angekommen. ich glaube sogar, es wird gegen Frankreich noch härter wie gegen Dänemark. Also sollten wir vielleicht morgen gleich den ersten Matchball benutzen. Nutzen, um in die Hauptrunde, ins Halbfinale einzuziehen. Trotzdem bleibt mein Tipp 26-26. Wir machen es nochmal spannend fürs letzte Spiel.
Okay, das ist ja gut, dass wir da beide mal nicht ähnlicher oder gleicher Meinung sind. Ich glaube, dass viele Tore fallen. Deswegen glaube ich an ein Ich glaube, an ein 34-33 für Deutschland.
Oh, Henning.
Und vielleicht, ja, egal, auch wenn's unter Experte oder nicht, ich setze auf Deutschland.
Und vielleicht, auch wenn es ein Montag ist, ne, kann man trotzdem das Trinkspiel starten mit Andy Wolf.
Ja, wir können das ja erstmal mit Wasser starten, okay? Also in der Woche. Jeder darf, also das, mit Getränk jeder darf das mit dem Getränk seiner Wahl natürlich machen. Wir starten erstmal mit Wasser. Und aber nicht, dass ich hier einen Wasserbauch kriege. Also, das wünsche ich mir natürlich in dem Falle, dass Andi natürlich viele Bälle hält. Ja.
Nicht, dass eine Wasserleiche angespült wird hier, Henning.
Nee, das war gut.
Wenn du morgen Abend im Bett liegst.
Nee, super. Dann ja, freuen wir uns auf jeden Fall auf das Spiel. Drücken den Deutschen die Daumen, dass sie hier den Sprung ins Halbfinale schaffen und für Furore sorgen. Und dann freue ich mich, wenn wir über ein positives Ergebnis am nächsten Tag dann sprechen können.
Bis dann.
Alles klar. Ciao, tschüss.